Moin, liebe Studis! Hallo zu einer weiteren Podcast-Folge für die lineare Algebra. Mit ein bisschen Verspätung kommt hier der Rückblick auf Kapitel 2. Das Kapitel heißt Algebraische Grundstrukturen 1 – Gruppen. Und tatsächlich mache ich in dem Kapitel nicht viel anderes, als Gruppen zu feiern. Und zwar die ganze Zeit, und wahrscheinlich geht es Ihnen inzwischen schon ein bisschen auf die Nerven. Und das tut mir ein bisschen leid, aber nicht sehr. Wir haben angefangen mit einer Definition. Wir haben uns Mengen mit Verknüpfung angeschaut und dann habe ich mit einem Beispiel motiviert, warum man sich vielleicht Mengen mit Verknüpfungen mit besonderen Eigenschaften anschauen muss oder möchte. Zum Beispiel ist es interessant, ob bei einer Menge mit Verknüpfungen es besondere Elemente gibt, so wie etwa ein Element, was bei der Verknüpfung gar nichts macht. Das würden wir dann ein neutrales Element nehmen. Gleichzeitig ist interessant, ob irgendwelche Rechenregeln gelten, zum Beispiel das Assoziativgesetz oder das Kommutativgesetz. Mehr hat man ja nicht zur Verfügung, wenn man nur eine Verknüpfung hat. Und so haben wir uns daran getastet und haben dann am Beispiel von Permutationen gesehen, dass es durchaus Mengen gibt mit Verknüpfungen, wo die Verknüpfung ziemlich viele interessante Eigenschaften hat. Und so sind wir zur Definition einer Gruppe gekommen. Da haben wir also eine Menge mit Verknüpfung, mit Assoziativgesetz, mit einem neutralen Element und mit der Eigenschaft, dass jedes Element ein inverses hat. Und dann haben wir nochmal festgehalten, dass die Reihenfolge bei der Verknüpfung eine Rolle spielt und dass wir uns immer konzentrieren müssen, wie das Verknüpfungszeichen genau aussieht. Wir dürfen quasi nicht aus dem Verknüpfungszeichen irgendwas ableiten, was die Verknüpfung vielleicht für Eigenschaften hat, nur weil das Zeichen so aussieht wie etwas, was wir kennen. Das ist sehr gefährlich, deswegen wechsle ich auch manchmal mit den Zeichen. Es gibt nur ganz wenige Zeichen, die eine feste Bedeutung haben, die eigentlich immer dieselbe ist. Jetzt wussten wir also, was eine Gruppe ist, theoretisch. Wir haben uns Beispiele angeschaut, wir haben uns auch Unbeispiele angeguckt, also Mengen mit Verknüpfungen, die aber keine Gruppen sind. Und dann haben wir erstmal angefangen, uns damit zu beschäftigen, was wir jetzt eigentlich über Gruppen wissen. Denn diese paar Axiome, G1 bis G4, die wirken ja vergleichsweise harmlos, die sehen gar nicht so aus, als ob man da so viel mitmachen könnte. Wie wir dann gesehen haben, kann man damit sehr, sehr viel machen. Zum Beispiel kann man sich überlegen, dass bei diesen sogenannten inversen Elementen egal ist, von welcher Seite man damit verknüpft. Genauso ist bei diesem sogenannten neutralen Element egal, von welcher Seite man damit verknüpft. Und wir haben uns überlegt, dass es zu jedem Gruppenelement immer genau ein inverses gibt und dass es auch in der ganzen Gruppe nur genau ein neutrales Element gibt. All das sind Sachen, die wir nicht fordern müssen, sondern die bei einer Gruppe automatisch rauskommen. Und dann kann man da entsprechende Notationen einführen. Man kann über endliche Gruppen und unendliche Gruppen sprechen, je nachdem, ob die Menge, die wir betrachten, endlich oder unendlich ist. Eine Gruppe heißt abelsch oder auch kommutativ, wenn das Kommutativgesetz gilt. Und tatsächlich haben wir bisher mehr Beispiele für abelsche Gruppen gesehen, als für welche, die nicht abelsch sind. Aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass es nicht abelsche Gruppen gibt und dass wir deswegen immer auf der Hut sein müssen. Immer dann, wenn Abbildungen im Spiel sind, müssen wir darauf achten, was es genau für Abbildungen sind, denn meistens spielt da die Reihenfolge eine Rolle. Das heißt, wenn man auf diese Weise auf Gruppen kommt, dann sind die meistens nicht kommutativ. Genauso alles, was mit Matrixverknüpfungen zu tun hat, Matrixmultiplikation oder so, da muss man auch aufpassen. Naja, und dann kommt so ein bisschen Standardnotation. Unsere Gruppe hieß jetzt eigentlich immer G, die Verknüpfung hieß normalerweise Kringel. Das neutrale Element, das eindeutig bestimmte, haben wir dann mit 1 und ein G bezeichnet. Und die eindeutig bestimmten Inversen, die kriegen immer ein hoch minus 1 dran geschrieben, um sie zu kennzeichnen. Wir haben uns überlegt, dass wenn man ein Element zweimal invertiert, dass dann das Element selber rauskommt. Wir haben uns die Hermt-Jacke-Regel angeguckt. Wenn ich ein Produkt invertiere, dann ist es dasselbe, als wenn ich nacheinander die Elemente invertiere und dann verknüpfe, aber in umgekehrter Reihenfolge. Das haben wir alles nachgerechnet. Dann haben wir die wundervolle Kürzungsregel nachgerechnet, die wir inzwischen ja auch schon mehrfach verwendet haben in der Vorlesung. Wenn ich nämlich Gruppenelemente habe, sagen wir mal A, B und C, und wenn ich dann weiß, dass A Kringel B das gleiche ist wie C Kringel B, dann ist A Kringel C. Ich kann das B also wegkürzen. Genauso andersrum. Wichtig ist immer, dass das Element, das ich wegkürzen möchte, auf der gleichen Seite steht. Das haben wir im Beweis auch gesehen, warum das wichtig ist. Und ich kann mich noch erinnern, wir haben an der Stelle wirklich viel diskutiert. Sie hatten viele Fragen. Ganz oft ging es um die Notation oder darum, ob man gewisse Sachen auch ein bisschen anders machen darf. Und das war sehr spannend, weil nämlich bei all diesen Fragen wir immer wieder bei den Gruppenaxiomen gelandet sind und was da drin steht und vor allem was nicht drin steht. Neben vielen Beispielen haben wir dann so Konzepte angeguckt, wie was eine Untergruppe ist, wie man erkennen kann, was eine Untergruppe ist, wie man das also mit möglichst wenig Aufwand zeigen kann. Wir haben uns überlegt, dass Durchschnitte von Untergruppen auch wieder Untergruppen sind. Und dann haben wir uns Homomorphismen angeschaut. Homomorphismen sind besondere Abbildungen von einer Gruppe in die gleiche oder eine andere Gruppe, die die Eigenschaft haben, dass sie die Gruppenstruktur respektieren. Das heißt, sie vertragen sich mit den Gruppenverknüpfungen und das drücken wir aus mit der sogenannten Homomorphie-Eigenschaft. Es ist egal, ob wir zuerst in der Startgruppe verknüpfen und dann abbilden oder ob wir zuerst abbilden und dann in der Zielgruppe verknüpfen. Und je nachdem, was die Abbildungszeichen sind und was die Verknüpfungszeichen sind, klingt das dann besonders lustig. Und ja, ich habe damit sehr viel Spaß. Aber total wichtig ist, sich einfach zu merken, dass da sowas Strukturerhaltendes drin steckt. Das heißt also, dass die Abbildung die Gruppenstruktur respektiert und sie nicht irgendwie zerstört oder nebendran liegen lässt, also quasi ignoriert. Und was das für Auswirkungen hat, das sehen wir in den nächsten Resultaten. Es gibt den Kern, das ist eine wichtige Teilmenge des Startbereichs. Der Kern bezeichnet das volle Urbild des neutralen Elements in der Zielgruppe. Oder in anderen Worten, besteht der Kern eines Gruppenhomomorphismus aus genau allen Elementen in der Startgruppe, die von der Abbildung auf das neutrale Element in der Zielgruppe abgebildet werden. Das ist der Kern. Und dann gibt es noch das Bild. Das Bild ist das, was es immer ist, Menge aller Bilder. Und es ist klar, dass der Kern in der Startgruppe liegt und dass das Bild in der Zielgruppe liegt. Aber es ist nicht so klar, wie diese Mengen sich da verhalten. Man kann ja auch einfach nur eine Teilmenge von der Gruppe sein. Hier ist es aber so, dass wir tatsächlich interessante Teilstrukturen finden. Das Bild ist eine Untergruppe der Zielgruppe. Der Kern ist eine Untergruppe der Startgruppe. Da gilt sogar noch mehr. Und wir haben so ein paar Rechenregeln. Zum Beispiel geht das neutrale Element der Startgruppe immer auf das neutrale Element der Zielgruppe bei der Abbildung. Die Homomorphie-Eigenschaft führt außerdem dazu, dass es egal ist, ob ich zuerst invertiere und dann abbilde oder andersrum. Da muss ich dann halt wissen, um welche Verknüpfung es gerade geht. Wir haben gezeigt, dass ein Gruppenhomomorphismus injektiv ist, genau dann, wenn der Kern nur aus dem neutralen Element der Startgruppe besteht. Super praktisches Kriterium. Und die besonderen Eigenschaften, die der Kern hat, die haben wir mit der Normalteiler-Eigenschaft bezeichnet. Eine Untergruppe ist ein Normalteiler, genau dann, wenn Folgendes gilt. Sagen wir mal, die Untergruppe heißt N, dann soll gelten für alle Elemente A aus N und alle Gruppenelemente G, dass G hoch minus 1 Kringel A Kringel G wieder in der Untergruppe N liegt. Wenn das gilt, und das ist ja wesentlich stärker als einfach nur die Eigenschaft, eine Untergruppe zu sein, dann nennen wir diese Untergruppe einen Normalteiler. Kerne von Gruppenhomomorphismen sind Normalteiler, das haben wir in Lemma 2.10 gesehen, und man kann auch zeigen, dass in einer abelschen Gruppe, also da, wo das Kommutativgesetz gilt, jede Untergruppe ein Normalteiler ist. Das kann auch manchmal praktisch sein. Normalteiler dienen dann später dazu, Faktorgruppen zu definieren. Dazu komme ich gleich. Was man immer machen kann für irgendwelche Untergruppen ist, dass man sich Nebenklassen anguckt. Und jetzt geht das ganze Drama los, denn wenn man Nebenklassen hat, dann hat man Repräsentanten und dann läuft man immer wieder in dieses Problem rein, dass man mit den Repräsentanten rechnet und sich dann immer fragen muss, ob die Rechnung von der Wahl des Repräsentanten abhängt. So, das besprechen wir gleich noch genauer. Aber in der Vorlesung haben wir das ausführlich diskutiert, es gab Beispiele und ich habe immer und immer wieder darauf hingewiesen, wie wichtig dieses Thema mit den Repräsentanten ist und dass man sich klar macht, was von der Wahl der Repräsentanten abhängt und was nicht. Da werde ich bestimmt auch mir noch Aufgaben ausdenken, mit denen ich sie da ein bisschen aufs Glatteis führe. Das kann man gar nicht oft genug üben. Wichtig ist jetzt vielleicht, wie man auf die Idee kommen könnte, solche Nebenklassen miteinander zu verknüpfen. Dafür schaue ich den Spezialfall an, dass die Untergruppe, die ich betrachte, ein Normalteiler ist. Der heißt jetzt wieder N. Dann betrachte ich Nebenklassen, also schreibe ich Repräsentanten hin und das sieht dann so aus. N Kringel klein g oder auch N Kringel klein h. G und h sind Gruppenelemente. Und zwei solche Nebenklassen kann ich verknüpfen, indem ich die Repräsentanten verknüpfe in der Gruppe und dann das Produkt als neuen Repräsentanten hinschreibe. Dass das eine Verknüpfung ist, haben wir aufwendig nachgerechnet, das war nicht klar. Und unser Verknüpfungssymbol war Box. Wir hätten jetzt also sowas wie N Kringel G, Box, N Kringel H. Das Ergebnis wäre dann N Kringel in Klammern G Kringel H. Boxen bedeutet, dass ich die Repräsentanten nehme und die in der Gruppe verknüpfe. Da haben wir uns ein Beispiel angeguckt und dann haben wir bewiesen, dass man mit dieser Konstruktion tatsächlich eine neue Gruppe bekommt, die sogenannte Faktorgruppe von g nach dem Normalteiler n. Die nennen wir g nach n oder auch g modulo n. Als Verknüpfungssymbol habe ich da weiterhin Box benutzt. Und da gab es ganz schön was zu tun. Wir haben richtig viel Zeug zeigen müssen. Nämlich einmal, dass dieses Boxen nicht vom Repräsentanten abhängt. Und dann eben noch die ganzen Gruppeneigenschaften. Das war vergleichsweise viel Arbeit. Aber einmal mindestens muss man das eben wirklich machen und die ganzen Rechnungen machen. Haben wir gemacht. Dann haben wir uns den sogenannten natürlichen Homomorphismus angeguckt, wo man jedes Gruppenelement auf die davon repräsentierte Nebenklasse abbildet. Wir haben den Homomorphiesatz für Gruppen angeschaut und den habe ich sehr gefeiert, weil wir den noch ein paar Mal benutzen werden in der Vorlesung. Und wir haben überlegt, was Gruppenisomorphismen sind. Gruppenisomorphismen sind bijektive Gruppenhomomorphismen. Wenn Sie zwei Gruppen haben und wenn es von der einen in die andere einen Gruppenisomorphismus gibt, dann können Sie diese Gruppen so betrachten, als wären sie gleich. Die sind nicht wirklich gleich eventuell. Die Elemente heißen anders, das Verknüpfungszeichen ist vielleicht anders. Aber diese Gruppen haben die gleiche Mächtigkeit und sie gleichen sich auch in ihrer Struktur. Das ist das, was man vielleicht mitnehmen sollte bei dem Wort Gruppenisomorphismus. Dann haben wir lange und ausführlich über symmetrische Gruppen gesprochen, weil sich das anbietet. Symmetrische Gruppen sind schöne Beispiele für Gruppen, da kann man ganz viel üben. Und später in der Vorlesung haben die nochmal so einen kleinen Gastauftritt. Da haben wir besondere Zyklen, also Transpositionen als zwei Zyklen, dann die ganzen anderen Zyklen, wir bezeichnen die mit der Länge. Wir haben Notationen dafür festgelegt. Wir haben gesagt, dass Permutationen elementfremd sind, genau dann, wenn sie disjunkte Mengen von Zahlen bewegen. Wir haben ein paar abkürzende Schreibweisen eingeführt. Wir haben definiert, was ein Fixpunkt ist. Wir haben geübt, mit Permutationen zu rechnen, haben uns überlegt, wie groß die symmetrische Gruppe ist, also die Menge aller Permutationen der Menge 1 bis n, dass es überhaupt eine Gruppe ist, also dass der Name symmetrische Gruppe gerechtfertigt ist. Das haben wir uns überlegt. Naja, und dann kamen halt haufenweise Resultate. Wir haben mit Zyklen gerechnet, haben Inverse bestimmt, haben Zyklen als Produkte von Transpositionen geschrieben, haben uns überlegt, dass man jede Permutation als Produkt von paarweise elementfremden Zyklen schreiben kann, haben geübt, wie das geht. Dann haben wir uns noch überlegt, dass man Permutationen auch als Produkte von Transpositionen schreiben kann, haben auch wieder geübt, wie das geht. Und zum Schluss, oder fast zum Schluss, haben wir uns überlegt, dass wenn man eine Permutation als Produkt von Transpositionen schreibt, dass dann die Anzahl der Permutationen, die Anzahl der Transpositionen, die man dafür braucht, entweder gerade oder ungerade ist. Nur eins von beiden. Und auf die Art und Weise kann man dann Permutationen sortieren. Es gibt die geraden und die ungeraden. Dann kann man auch die Signumsabbildung definieren und da komme ich gleich drauf zurück. Zu all dem haben wir auch wieder Beispiele gerechnet. Und dann haben wir uns noch eine Rechenregel angeguckt. Die steht in Lemma 2.18 und die ist wichtig. Wenn ich nämlich einen Zyklus habe und wenn ich eine Permutation habe, ich nenne die jetzt mal kurz Beta, weil das in der Vorlesung so steht, und wenn ich dann meinen Zyklus von links mit Beta-Invers verknüpfe und von rechts mit Beta, dann kann ich das, was da rauskommt, ausrechnen, indem ich Beta auf die einzelnen Zahlen, die in dem Zyklus stehen, anwende. Super praktische Rechenregel, haben wir direkt ausprobiert. Und die war auch gar nicht so aufwendig zu beweisen. Ja, wenn wir jetzt die Aufteilung haben in gerade und ungerade Permutationen, dann können wir die Signumsabbildung definieren. Die weist den geraden Permutationen den Wert 1 zu und den ungeraden den Wert minus 1. Und auf die Art und Weise können wir sehen, dass wir da einen Gruppenhomomorphismus bekommen, von der symmetrischen Gruppe Sym n mit der Verknüpfung Stern hinein in die Gruppe, die aus den ganzen Zahlen 1 und minus 1 besteht, zusammen mit der Multiplikation. Und da, wo ein Homomorphismus ist, da ist auch ein Kern. Dann haben wir uns den angeguckt. Das sind genau die geraden Permutationen. Und da Kerne von Gruppenhomomorphismen Normalteiler sind, heißt das, dass wir jetzt einen Normalteiler von der symmetrischen Gruppe gefunden haben. Und das ist interessant. Dieser Normalteiler heißt alternierende Gruppe. Da haben wir uns noch ein paar Eigenschaften angeguckt und die werden wir dann irgendwann in der Vorlesung mal brauchen. Aber für den Moment ist eigentlich eher wichtig, dass wir diese Konzepte verstanden haben. Also was sind Zyklen, wie rechnet man damit, wie kann man Permutationen als Produkt von paarweise elementfremden Zyklen schreiben, wie funktioniert das genau, wie funktioniert das mit dem Produkt von Transpositionen, wie rechnet man das Signum aus von einer Permutation, diese Sachen. Das war an der Stelle wichtig. Und ich sage das deshalb, weil Kapitel 2 das letzte klausurrelevante Kapitel ist. Und dann nutze ich die Gelegenheit, um nochmal zusammenzufassen, was für die Klausur relevant ist. Ich gehe mal rückwärts. Alles, was wir zum Thema Gruppen gemacht haben, inklusive Rechnen in der symmetrischen Gruppe, mit Permutationen, all diese ganzen Sachen, Homomorphismen, Faktorgruppen, das ganze Zeug ist klausurrelevant. Mengen mit Verknüpfungen und Sachen, die wir da besprochen haben, das ist auch alles klausurrelevant. Und wenn ich dann rückwärts gehe, dann hatten wir da so Themen wie vollständige Induktion, das ist klausurrelevant. Alles, was wir so allgemein zu den Themen Mengen und Abbildungen gemacht haben, also, keine Ahnung, Durchschnitte, Vereinigungen, kartesische Produkte, neue Mengen aus alten Mengen basteln, Relationen haben wir besprochen, Äquivalenzrelationen, Ordnungsrelationen, sowas muss man können, Äquivalenzklassen, diese einzelnen Eigenschaften nachweisen, also ob irgendeine Relation transitiv ist zum Beispiel oder sowas. Das wäre gut, wenn Sie das alles drauf haben. Das haben wir auch geübt. Wir hatten auch im Workshop noch viele Übungsaufgaben dazu. Was fällt mir noch ein? Naja, alle Eigenschaften von Abbildungen, die wir schon so hatten. Also was ist überhaupt eine Abbildung? Wie rechnet man Bilder aus? Wie findet man Urbilder gegebenenfalls? Was bedeuten so Sachen wie injektiv, subjektiv, bijektiv? Was bedeutet es, dass zwei Mengen gleichmächtig sind? Sowas. Ich denke, dass es das war. Ich überlege nochmal kurz von vorne. Mengenabbildung, all diese ganzen Eigenschaften, Umkehrabbildung, sowas. Mengengleichmächtigkeit, vollständige Induktion und dann eben alles, was wir zu Gruppen in dem Kapitel gemacht haben. Ja, das war's. Das sind die Sachen, die klausurrelevant sind. Die Übungsklausur ist ein guter Anhaltspunkt. Ist natürlich nicht genauso wie die Klausur. Das heißt, wenn da jetzt Themen, die ich genannt habe, in der Übungsklausur nicht dran kann, dann können die trotzdem in der Klausur drankommen. Und umgekehrt ist vielleicht in der Übungsklausur irgendwas, was in der Klausur nicht vorkommt. Bei den Punkten hatte ich gesagt, man braucht die Hälfte der Punkte. Das ist auch so. Die Klausur ist jetzt so konzipiert, dass man da mit der Hälfte der Punkte bestanden hat. Alle weiteren Fragen, würde ich sagen, klären wir im Workshop. Und auch wenn Sie da besondere Wünsche haben, irgendwas, was ich nochmal mit Ihnen üben soll, dann können Sie das mit mir am Donnerstag besprechen in der Fragestunde oder später bei der Gruppenarbeit. Mir fällt ansonsten gerade nichts weiter ein, was ich jetzt zu den ersten beiden Kapiteln noch sagen könnte, was vielleicht hilfreich ist. Außer, dass ich weiter Gruppen feiern werde. In diesem Sinne, bis zur nächsten Podcast-Folge.